Sehr schön.
Hallo und herzlich willkommen zu Kultur wandle dich, dem Podcast über Unternehmenskultur und dessen Wandel. Mein Name ist Marco Schaber, wir sind hier in Staffel 2 und hier geht es nur um ein Thema: Female Leadership. Heute habe ich einen sehr tollen und spannenden Gast bei mir. Wir haben die Monika Rürup. Hallo Monika.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du die Zeit hast. Es ist wieder Freitag und ich schätze mal, unser Podcast ist das Letzte, was dich vom Wochenende trennt. Stimmt's?
Da hast du wohl recht, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut auf den Termin.
Oh, das habe ich auch, auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Ja, wer ist die Monika? Ich erzähle mal ein bisschen was über dich und dann kommst du aber auch gleich an die Reihe. Erstmal ganz, ganz klassisch eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, dann 14 Jahre lang bei Josef Galler Plastische Lehrmittel Verlag gearbeitet, in einem eher familienorientierten Kontext, dann mehr als 21 Jahre bei der Allianz gewesen, in allen möglichen Marketingfunktionen und danach mit 58 nochmal die Schulbank gedrückt, die Shift School in Nürnberg und ist dann zur Digital Transformation Managerin ausgebildet worden. Heute ist sie Beirätin, Beraterin, Jurymitglied von bei Startup und bei FIDA aktiv, Frauen in den Aufsichtsrat oder in die Aufsichtsräte heißt es, glaube ich, korrekt. Bevor wir jetzt in deinen Lebenslauf einsteigen tiefer, haben wir noch so eine kleine Rubrik, drei Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
Ah ja, ja, genau. Ich bin bereit, genau. Ja,
genau. An wie vielen Tagen hast du letzte Woche über das Thema Female Leadership gesprochen?
Oh, das ist eine sehr spannende Frage, aber ich glaube, dass das wirklich jeden Tag war. Also es waren aber immer unterschiedliche Kontexte. Ich war jetzt auch ein paar Tage im Urlaub, aber auch da ging es wieder um das Thema Frauen und Frauen in Führung und welche Frauen wollen nicht. Wenn ich bei Startup bin, merke ich dann wieder, die ganzen Startups sind sehr männlich geprägt. Da versuche ich dann immer die Frage zu stellen, wo habt ihr die Frauen? Also irgendwo taucht es immer auf, das
ja.
Thema.
Okay, schön. Worüber konntest du letzte Woche ganz herzlich lachen?
Ganz herzlich gelacht habe ich in einem Gespräch mit einer Freundin, die Projektmanagerin ist. Und da ging es um das Thema, den Einsatz von IT-Projekten. Also wann denn die IT fertig ist, dass wir das Projekt sozusagen einsetzen können. Und da haben wir herzhaft drüber gelacht, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also man spricht immer über Einsatztermine und sagt dann am 23. Juni. Und das wird natürlich nicht fertig. Und dann heißt im Projekt dann immer, ach, wir haben ja gar nicht das Ja dazu gesagt. Und das war dann, ist immer so der Running Gag. Kennst du das auch, dass das, manchmal sich die Themen verzögern?
Das kenne ich auch und ich kenne das sogar. Es gab mal so ein Gerücht, dass eine Regulatorik für Versicherungen verschoben wurde vom Regulator, weil die Allianz gesagt hat, so schnell schaffen wir das nicht.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß es aber nicht.
Aber es ist wahrscheinlich auch ein Gerücht.
Aber natürlich, ich sage jetzt mal gerade, Versicherungen haben natürlich viel Regulatorik und da hängt ja überall IT dahinter.
Das und waren ja auch schon ganz, ganz früh Nutzer von IT und haben wahrscheinlich noch einige ganz, ganz alte Schätzchen, die tatsächlich gar nicht so einfach zu verändern sind.
Das ist richtig, genau. Und über wen ich natürlich auch immer wieder lache, ist Dieter Nuhr. Ich finde seinen Humor sehr, sehr nett.
Da scheint es immer ein. Sehr schön, ja. Das stimmt. Wen wünschst du dir zu dieser Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Wen wünsche ich mir da? Oh ja, da hätte ich einen ganz tollen Wunsch. Ich würde mir die Verena Pauster wünschen und die Lea Sophie Kramer. Die machen ja auch einen ganz tollen Podcast. Und ich war jetzt vor 2 Wochen in Berlin und habe unter anderem auch die Verena Pauster da getroffen bei einer Veranstaltung von meinem Female-Investorinnen-Netzwerk. Mhm. Und die hat uns was auch erzählt zum Thema Startups und wie investiere ich in Startups. Ich hatte sogar bei FIDA eine Dame, die gesagt hat, sie hat das bei Frau Pauster im Podcast gehört und darum ist sie jetzt hier und möchte mal mehr über FIDA erfahren. Schön. Und dann habe ich mal gemerkt, wie wirkungsstark auch Podcasts sind. Also ich würde mir sehr wünschen, dass Verena Pauster deinen Podcast hört.
Die letzte Rubrik hier zum Warmwerden ist die beliebte tiefenpsychologische Schublade. Oh. Ich werde dir jeweils zwei Begriffe vorlesen und würde dich bitten, ganz spontan zu sagen, welchen du bevorzugst.
Ja.
Als Heißgetränk, lieber Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
In die Berge natürlich. Als,
als Haustier, lieber Katze oder Hund?
Hund.
Hast du auch einen?
Ich hatte einen und ich habe eine Freundin, die zwei Hunde hat und da mache ich manchmal auch die Hunde-Gastmama sozusagen.
Hunde-Nanny, also ja, sehr schön.
Ja, hüte dann und gehe mit denen spazieren und so.
Gut. Die Musik lieber von Vinyl oder Streaming?
Ja, Vinyl natürlich.
Ah, oldschool.
Ja, hege meine Plattensammlung.
Ja, wie viel hast du?
Ich weiß es nicht. Ich muss echt mal zählen, aber es sind echt richtig viele. Und irgendwie muss ich jetzt mal ganz neuen Plattenspieler mir besorgen, dass ich die mal alle wieder hören kann. Also da sind ja Platten dabei, die sind, ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, da war die Platte fast tot. Und jetzt erlebt sie so eine gewisse Renaissance. Auch alle neuen großen Stücke und Interpreten produzieren ja auch wieder auf Vinyl. Nicht nur für die DJs, glaube ich, die das dann mischen oder die Rapmusik, sondern eben auch für uns normale Menschen. Und ich habe mir jetzt auch wieder einen Plattenspieler gekauft tatsächlich. Ich habe so 1 Meter Platten. Ich messe das so in Regalbreite.
Okay.
Und wenn es gibt dann so manchmal diese Momente, so Freitagabend zum Feierabendbier oder zum Feierabendwein, legen wir uns eine Platte auf und hören die dann durch. Das ist auch ganz praktisch, die ist ja meistens nach einer halben Stunde fertig, die eine Seite. Und dann ist auch das Bier alle.
Ja, das ist das hört sich sehr gut an. Wie gesagt, ich brauche jetzt auch einen neuen Plattenspieler und dann werde ich mir so ganz alte Schätzchen auch mal wieder anhören.
Ja, sehr schön. Ach, schön. So, letzte Frage. Später leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Lieber auf dem Land, glaube ich.
Doch eher etwas ruhiger und grüner.
Ja, vor allen Dingen grüner als Naturfan und wie soll ich sagen, Gartenexperimentierdame ist mir eher grün lieber, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Gartenexperiment, welches Experiment machst du jetzt gerade?
Gerade im Moment habe ich mich getraut, mal meine ganzen Oleander zu schneiden und also zumindest so, dass sie doch noch ein bisschen blühen und aber das Verholzte draußen ist. Und heuer habe ich es mal gewagt, meine Palme, die ich seit, ich glaube, 35 Jahren groß züchte, die mittlerweile 3 Meter ist,
wow,
über den Winter auf der Terrasse stehen zu lassen und nicht zum Gärtner zu geben. Weil eigentlich hält sie bis minus 15 Grad aus. Und ja, die hat es ganz gut überlebt, hat's muss
geschafft.
Ich sagen.
Schön, das ist gut. Ja, ich muss zugeben, ich habe den braunen Daumen. Also gib mir jede Pflanze und du kriegst sie als vertrocknetes Stück Kohlenstoff wieder zurück.
Okay, nee, also ich würde eher sagen, ich habe so den grünen Daumen. Ich rette auch manchmal aus dem Gartencenter irgendwelche Pflanzen, die sie in die Ecke stellen und sagen, ach, die sind durch. Und dann, nee, das kann man noch, kriegt man noch hin. Also.
Wir wären, glaube ich, ein gutes Team.
Genau, ich peppel die wieder auf.
Alle. Ja, genau. Ja, kommen wir mal zu dir. Als Person, total spannender Lebenslauf. Du hast sozusagen mittlere Reife hieß es, glaube ich, damals oder Realschulabschluss gemacht und bist erstmal zur Bürokauffrau ausgebildet worden und hast dann 14 Jahre bei dem Josef Galler Plastische Lehrmittelverlag gearbeitet. Was muss man sich unter plastischen Lehrmitteln vorstellen? Was macht der?
Was stellt man sich darunter vor? Das sind ist Anschauungsmaterial für Schulen. Also vielleicht, um ein bisschen auszuholen. Wir haben damals, also ich hatte nach meiner Ausbildung, war ich noch kurz beim Startup. Das wurde aber dann verkauft nach Düsseldorf. Und dann war es so, dass wir, also mein damaliger Freund und ich, gesagt haben, ach ja, wir könnten ja die Firma vom Großvater übernehmen. Also das war ein kleiner Familienbetrieb. Mhm. Und der hat Anschauungsmaterial für Schulen hergestellt. Also musst dir vorstellen, es gab ja früher, also in den 80er Jahren, Anfang der 80er, wir haben das damals übernommen, da war ich 24, gab es ja noch Werkräume und Nähsäle. Und in diesen Werkräumen waren zum Beispiel Schaukästen, Also muss man sich vorstellen, das ist wie ein Bilderrahmen und da drin war dann Originalmaterial abgebildet, zum Beispiel 12 verschiedene Holzsorten oder 20 verschiedene Holzsorten, dass man weiß, wie sieht Fichte aus, wie sieht Eiche aus, wie sieht Douglas hier aus und so weiter. Also sowas hing in den Werkräumen. Oder auch, es gab damals Nähsäle noch, gibt es heute alles nicht mehr. Diese Nähsäle hat die Firma Pfaff ausgestattet. Pfaff-Nähmaschinen gab es damals auch noch. Ja. Und die Firma Pfaff hat, wenn die den Nähsaal ausgestattet hat, dann das ganze Sortiment Schaukästen auch bei uns bestellt. Weil wir haben dann zum Beispiel Kästen produziert, der Werdegang der Baumwolle, der Seide, der Schafwolle. Ah. Und du musst dir vorstellen, da hast du dann gesehen, ja, wie schaut zum Beispiel ein Seidenspinner aus? Also da war dann ein echter konservierter Seidenspinner, dann ein Seidenkokon, dann waren verschiedene Fäden, wie dünn die sind, dann verschiedene Stoffe sozusagen, die aus Seide gewebt waren in verschiedenen Webformen oder in verschiedenen Webarten. Und so waren alle Rohstoffe zum Beispiel, die man im Nähsaal verwenden kann, waren da in Form von so einem Schaukasten gezeigt. Also Baumwolle, Schafwolle, Seide, Flachs, Viskose, Polyester, Polyamid. Also alle Materialien, die wir heute in unseren Bekleidungsstoffen sozusagen haben, wurden da erklärt vom Ausgangsprodukt bis hin zum fertigen Endprodukt. Und
ja, schade, dass es das nicht mehr gibt. Also ich habe es auch damals, als ich Schüler war, gab es sowas nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern an diese Landkarten. Das war so das Einzige, was so ein bisschen plastischer war, weil es eben auch groß war. Man musste immer mit zwei Leuten diese Karten holen und dann ist erstmal so eine Viertelstunde des Unterrichts sowieso flöten gegangen durch das Hin- und Herlaufen und Aufbauen. Aber diese Schaukästen, das ist ja so ein bisschen wie fast wie im Museum, ne? Da hat man ja so richtig auch praktisch anfassen können, womit man da gerade arbeitet. Das finde ich spannend.
Ja, ja. Also das war natürlich ein Thema. Das war sehr unterschiedlich. Es gab natürlich, also haben wir ja schon immer unsere verschiedenen Bundesländer gehabt, die unterschiedliche Lehrpläne hatten. Und da war natürlich, gab es natürlich Länder, die hatten da mehr Wert drauf gelegt, dass sie auch ihre Nähsäle, Werkräume ausstatten und diese Materialien auch zeigen. Also um so ein Verständnis bei den Schülern hervorzurufen, woher denn so ein Material überhaupt kommt, dass das eine aus Erdöl gemacht wird oder wie Steinkohle, zu was das verarbeitet wird und so weiter. Und das waren also im Grunde alles Technologien, die da hergestellt wurden. Der Werdegang gezeigt wurde, so ist es vielleicht richtiger erklärt. Was natürlich immer schwieriger wurde, auch in den 80er Jahren, war, diese Zwischenprodukte zu bekommen, weil du musst ja praktisch in so einen Produktionsprozess eingreifen oder musst eine Möglichkeit haben, in ein Zwischenprodukt irgendwo zu bekommen. Und das ist natürlich immer schwierig gewesen, weil du kannst diese Zwischenprodukte nicht kaufen. Das gibt es nirgends zu kaufen. Du musst dann in eine Fabrik gehen und da mit jemandem reden und sagen, wie schaut's aus? Können wir da so einen Topf voll haben? Und wenn du Glück hast, sagt er ja. Und wenn du Pech hast, sagt er nein. Also da ist eher die Schwierigkeit, diese Zwischenmaterialien zu bekommen. Und bei den, ich sage jetzt mal, Fasern war es ja dann so, dass ja ganz viel abgewandert ist in den Osten oder auch ziemlich weit weg, sodass du gar keine, also wir hatten ja früher noch Spinnereien, auch in Deutschland, also auch gerade hier in Kolbermoor zum Beispiel, in Bayern gab es eine große Spinnerei oder in Augsburg gab es auch Webereien noch. Das ist ja alles weggewandert. Fakt war natürlich auch, dass in den 80ern, Anfang der 80er haben die angefangen, die Budgets zu streichen, also in den Schulen. Das merkte man auch. Was dann aber, ich sage jetzt mal, uns noch ein bisschen schon noch mal einen Auftrieb gegeben hat, weil dann war ja auch so, dass Computerräume eingerichtet wurden. Dann gab es keine Nähsäle mehr und dann gab es keine Werkräume mehr, weil die Kinder machen ja sowas nicht mehr, leider, weil das wäre ja eigentlich wichtig. Und als dann sozusagen die ostdeutschen Schulen die Möglichkeit bekommen haben, ihre Bildungseinrichtungen, also hauptsächlich waren es auch berufliche Schulen, da auszustatten, war natürlich da nochmal viel möglich. Also da haben viele im Osten, also ich sage jetzt mal im Bildungszentrum, im Suhl, glaube ich, die haben alles, was wir hergestellt haben. Also da könnte man die ganze Bandbreite begutachten. Die hängen sicher noch in den Gängen, würde ich mal vermuten.
Und gibt es den Verlag heute noch?
Den Verlag gibt es noch. Also ich bin ja dann raus, weil wir uns ich sage jetzt mal, persönlich getrennt haben und natürlich auch firmentechnisch. Mhm. Und das war ja dann die Zeit, wo ich dann zur Allianz gekommen bin. Also das war auch eine schwierige Zäsion im Leben. Die Firma gibt es noch. Und ich habe sogar noch geschafft, aus diesen Schaukästen habe ich dann eine neue Produktlinie entwickelt, dass man die Sachen anfassen kann. Also dass man sie rausnehmen kann und anfassen. Mhm. Und da haben wir es dann sogar geschafft, an einem Tag mal einen kompletten Jahresumsatz zu verkaufen an die Firma C&A, die damals auch ganz viele Ausbildungsorte noch hatte, also als sie noch sehr viele Filialen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz hatten, und haben dann praktisch für jedes dieser Ausbildungsstätten das komplette Set bestellt. Wow. Und das war natürlich auch, das war schon ein spannender Moment, wenn man sowas entwickelt und dann plötzlich kommt einer und schreibt so einen Auftrag und sagt, ja, von allem alles und das bitte 144 Mal, dann schluckt man schon und das war eine spannende Zeit.
Mhm. Ja, sehr schön. Genau. Wenn man sich so reden hört, dann merkt man auch, mit wie viel Herzblut du dabei bist immer noch und wahrscheinlich damals noch mehr warst. Dann ging es ja zur Allianz und du hast es ja eben schon gesagt, das war auch eine persönliche Trennung. Aber was hat das mit dir gemacht?
Naja, es war, ich sage jetzt mal, eine schwierige Zeit natürlich, weil man sich einmal privat trennt. Also man hat ein privates Thema und zwei kleine Kinder. Das ist natürlich zur damaligen Zeit, war das ja auch noch nicht ganz so einfach, was Kinderbetreuung betrifft. Und natürlich auch eine komplette Neuorientierung auch nochmal zu sagen, was mache ich denn jetzt? Und ich meine, ich brauche sicher nicht erwähnen, dass es schwierig ist. Du brauchst da nicht hingehen und sagen, ich habe zwei kleine Kinder und ich suche einen Job. Also das schreien alle hier, gell? Die sagen, ja, ist ja super. Und vielleicht sind sie noch alleinerziehend, dann wollen wir sie ganz bestimmt haben. Also das war echt, schwierige Sachen erlebt und habe aber dann, und das war schon auch ein Learning für mich, über eine Handballkollegin, weil ich habe lange Handball gespielt, der ihr Mann arbeitete bei der Allianz und wusste, dass ich einen Job suche, dass ich jetzt alleinerziehend bin. Und der hat gesagt, du, ich habe da was gelesen, bewirb dich doch da mal. Und dann sage ich, du, das mache ich jetzt, ich bewerbe mich da. Und interessanterweise hatte ich ganz lange nichts gehört und hatte dann schon wieder bei dem Startup angefangen, wo ich vorher war. Und irgendwann rufen die an und sagen, sie haben sich doch beworben, wollen Sie morgen mal vorbeikommen? Sag ich, ja klar, komme ich vorbei. Und das war ein sehr interessantes Bewerbungsgespräch, muss ich sagen, weil ich habe dann dem Herrn gesagt, sage, wissen Sie, ich habe aber zwei Kinder und die haben Schulferien und ich bräuchte im Sommer auch frei. Ja, ist alles kein Problem, hieß es. Fangen Sie doch an. Und dann habe ich da angefangen und kam in einen Bereich, den ich, wie soll ich sagen, ich mir dann auch erstmal erobert hatte, im Bereich Corporate Design. Also, und wir waren ein Team, wir haben damals, hatten den Auftrag, sozusagen ein neues Logo für die Allianz zu entwickeln. Also das jetzige Logo, das es gibt, wurde damals mit dem Team entwickelt, mit einer CD-Agentur. Plus, wir sollten dann, weil in den 90ern, also Ende der 90er Jahre, war die Allianz ja groß auf Einkaufstour, hat viele Versicherer gekauft mit anderen Namen. Und dann ging es natürlich darum, die sozusagen auch richtig dann zu branden. Oder wie brandet man die, dass man weiß, die sind jetzt auch in der Allianz-Gruppe sozusagen auch Mitglied und sind mit dabei. Und das war eine sehr spannende Zeit, zu erleben, wie man verschiedene Marken zusammenführt und welche Schwierigkeiten es auch gibt, wenn man ein starkes Brand hat und will jetzt sozusagen die Franzosen mit reinholen oder die Italiener oder die hatten ihre eigenen Namen, die hatten ihre eigene Kultur natürlich. Und natürlich kannst du versuchen, denen allen blauen Anzug zu verpassen, aber die Kultur ist natürlich noch die gleiche, gell?
Jetzt hat man ja bei Versicherung oder Allianz im Speziellen auch so den Eindruck, das sind alles Männer im grauen Anzug oder im blauen Anzug mit Aktentasche, ja, so stellt man sich irgendwas vor. Und das ist es wirkt von außen so ein bisschen wie eine doch noch recht männliche Domäne. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja gut, damals mit Sicherheit. Also das war schon sehr männlich dominiert und ich war oft, habe oft erlebt, dass ich dann irgendwie die einzige Frau war, die da irgendwo saß. Und da kam ich mir schon sehr exotisch vor, muss ich ehrlich gestehen. Und das hat auch lange gedauert. Also jetzt am Schluss dann wurde das alles besser. Man hat da auch großen Wert drauf gelegt, dass Frauen gefördert wurden. Die Allianz hat also, glaube ich, die Vorgaben erfüllt, was sie erfüllen sollen und sind da Vorreiter, was Diversität betrifft und strengen sich da schon sehr an, muss ich echt sagen. Also das war, als ich dazu kam, noch anders, aber da war es in anderen Unternehmen überall auch noch.
Ja, genau. Ich meine, aber gibt es da noch eine Situation, wo du dir vielleicht noch dran erinnerst, wo du als Frau den Herren erklären musstest, wie jetzt Corporate Design aussieht und die dann vielleicht komisch reagiert haben?
Also da an so eine Situation kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, weil man hat da immer versucht, die natürlich mitzunehmen und auch zu überzeugen, warum das so wichtig ist. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich denke an andere Situationen, die also an eine besondere Situation, die war aber ein bisschen später. Also ich sage jetzt mal, das war so eine typische Führungskraft, eine sehr autoritäre, die natürlich andere Schulternklappen hatte damals als ich. Ich war aber mandatiert von meiner Gesellschaft sozusagen dahin zu gehen und natürlich da auch meinen Senf dazu zu geben. Und der nette Herr meinte dann so nach dem Motto, also wie ich mich denn dazu äußere, ich hätte doch nicht seine Schulterklappen und so ungefähr, ich soll doch jetzt mal hier leise sein. Und das war, hat er jetzt nicht nur zu mir gesagt, sondern vor versammelter Mannschaft der kompletten Werbeagentur, die alle betreten da saßen und gar nicht wussten, was sagen wir denn jetzt, weil ich war der Auftraggeber von diesem Spot, mehr oder weniger meine Gesellschaft. Und ich habe hier so eine von der Seite in die reingefahren bekommen. Und also das war eine ganz unmögliche Situation. Wir haben dann die Sitzung abgebrochen und also... Ja, also da muss ich sagen, das war einer der Erlebnisse, da habe ich lange dran gekaut, wo ich mir gedacht habe, was soll das denn? Also welches Problem hat dieser Mann?
Wie bist du denn damit umgegangen? Was ist dann noch passiert?
Wie bin ich damit umgegangen? Also ich war damals wirklich sehr, sehr getroffen, muss ich echt sagen, weil ich kannte das. Also ich hatte damals einen ganz anderen Chef schon, der mich sehr gefördert hat, der mich auch, ich hatte dann auch Führungskräfteentwicklung gemacht und so weiter. Also ich kannte in der Form das so nicht, aber dass mich jemand dann so anschießt von der Seite, also das hatte ich bis dahin so noch nicht erlebt. Ja, was habe ich gemacht? Also ich glaube, ich musste dann das eine oder andere Seminar besuchen, um dann zu lernen, wie ich mit so einer Situation dann auch souverän umgehen kann, weil der hat mich richtig kalt erwischt, muss ich sagen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das anderen Frauen an anderer Stelle auch schon so gegangen ist.
Was wäre dein Tipp für Frauen, die vielleicht entweder aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Schulterklappen, wie du so schön sagst, so ein bisschen in die Ecke gestellt werden? Wie würdest du denen empfehlen zu reagieren?
Also ich würde sagen, den Ball nicht aufnehmen, den Ball vorbeifliegen lassen und ignorieren. Also ich habe es damals nicht gemacht und das war eigentlich, glaube ich, der Fehler. Man sollte es, also das habe ich dann für mich als Resümee gelernt, man muss nicht jeden Ball auffangen, den man zugeworfen bekommt. Und wenn das ein blöder Ball ist, dann dreht man sich zur Seite. Also ich spreche jetzt mal ein bisschen in Bildern als ehemalige Handballerin. Dann fange ich den Ball eben nicht auf, sondern ich lasse ihn vorbeifliegen und ich ignoriere das. Mhm. Und das würde ich so als Tipp geben.
Intelligentes Wegducken.
Okay. Aber intelligent.
Aber auch nicht drauf beruhen lassen. Ich glaube, inzwischen ist das auch, dürfte es eigentlich auch viel seltener passieren. Aber wenn es passiert, dann darf man auch ruhig mal den Ball vorbeifliegen lassen. Zwar, aber hinterher vielleicht auch mal sagen, also das war jetzt ja gar nichts.
Genau, aber das müsste man dann unter vier Augen machen. Also ich habe natürlich später auch noch Situationen erlebt, habe ich es dann halt so gemacht, dass ich im Kreise, sage ich mal, es ignoriert habe, aber natürlich hinterher dann in einem Vier-Augen-Gespräch das thematisiert habe.
Jetzt hast du dann nach 21 Jahren bei der Allianz auch irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Was war der Grund?
Was war der Grund? Also es gab mal wieder eine Umstrukturierung, wie immer, alle zwei bis drei Jahre wurden ja immer wieder Bereiche. Also ich meine, so hält man natürlich einen Konzern auch immer am Laufen. Und am ja, du hast ja immer wieder auch neue Aufgaben, was ja ganz spannend ist. Oder du hast auch die Möglichkeit, in andere Bereiche zu gehen und zu sagen, ah, spannend. Also ich habe da ganz viele spannende Aufgaben immer wieder neu auch mir an Land gezogen, was ich extrem spannend fand. Bloß zum damaligen Zeitpunkt war es dann so, ich sollte dann in eine andere Gesellschaft. Da wollte ich nicht hin und habe ich gesagt, ja, da finden wir dann jetzt meinen Weg. Und ich wollte dann einfach auch, wie soll ich sagen, ich war sehr interessiert auch an diesem ganzen Digitalisierungsthema. Und aber damals war es halt so, ich meine, wenn du in diesem zarten Alter dann sagst, ich bin an Digitalisierung interessiert, das kauft dir ja keiner ab irgendwie, weil du bist so ein Digital Immigrant und die sagen dann, ja, was will, also ich verstehe es nicht. Und dann bin ich ja nochmal 1,5 Jahre da, hab mich da nochmal in so ein Studium gestürzt und das war wirklich, wie soll ich sagen, sehr, sehr bereichernd in jeder Form, weil wir waren sehr divers. Also der Jüngste war 24, ich war die Älteste mit 58 und da hast du dann mal erlebt, wie es ist, wenn man in so einem diversen Team arbeitet oder wir haben auch Projekte gemacht, sich selbst organisierendes Projekt, also mit ein Team, das sich selber organisiert, einfach das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Also nicht wie bei der Allianz, ich war da immer Projektleiterin, also ich fand Projekte zu leiten immer spannender als andere Führung, weil du musstest ja immer die Leute mitnehmen und die Leute mitnehmen und begeistern für dein Thema, finde ich, ist ja viel schwieriger als per Order die Mufti zu sagen, so und so. In der Shift School haben wir dann auch mal ausprobiert, wie es denn ist, wenn du gar keine Führung hast, sondern nur ein Ziel und dann überlegst du, wie kommen da alle hin? Und das fand ich mega spannend. Also es war halt auch so ein geschützter Raum,
ja,
wo man probieren konnte. Und das ist toll.
Das ist, ja, und ich muss auch sagen, ich kannte die Shift School vorher auch nicht in Nürnberg. Erklär doch mal, wie kann man sich das vorstellen? Ist es wie eine normale Schule oder Uni oder wie würdest du das beschreiben?
Also damals war das Format, da hatten die immer einen 18-monatigen Kurs angeboten, der immer also das Wochenende ging sozusagen, also auch für Leute, die noch gearbeitet haben konnten oder die arbeiten, konnten da hingehen, um sich das reinzuziehen sozusagen. Und da ging es einfach darum, mal so ein Mindset-Change hinzubekommen, also erstmal sich mit sich selber zu beschäftigen, wer bin ich denn und warum und wohin will ich denn und was ist mir wichtig, also das ist ja immer auch im Kontext mit Führung sehr wichtig, sich selber führen zu können und sich selber zu kennen überhaupt, wer bin ich denn, weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wenn ich nicht weiß, wie ich mich führen kann, wie will ich denn andere irgendwohin mitnehmen, also das funktioniert ja nicht. Und es ging natürlich auch darum, verschiedene Skills auch sich anzueignen, also wirklich Skills, die du brauchst vielleicht für das 21. Jahrhundert. Also mal angefangen, wir haben kleine Programmierkurse gemacht. Also ich will jetzt kein Programmierer werden. Also ich habe auch ich erinnere mich, in meiner kaufmännischen Ausbildung COBOL programmieren gelernt.
Oh ja, das habe ich auch mal machen dürfen. Schöne Sprache.
Ja, also ich meine, so ist es nicht. Wir sind ja jetzt nicht ganz ohne aufgewachsen, sondern auch damals gab es schon Computer. Die haben halt anders ausgesehen und haben andere Sprachen verstanden, aber trotzdem. Und an der Shift School eben auch diese Berührung mit ganz viel Technologie, dann auch ganz viel, wo wir Produkte entwickelt haben, wie mache ich so ein MVP oder wie baue ich so ein Mockup, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee. Wir haben auch in Gruppen Produkte entwickelt. Also mein Team hat, was haben wir entwickelt? Wir haben eine, natürlich rund um Pflanzen, eine App entwickelt mit einem Sensor, der uns sagt, wann die Pflanze wieder Wasser braucht und das Wasser automatisch sozusagen sich automatisch gegossen wird. Also wir haben da, die hat den Wassertank dabei und Erde und einen Sensor und mit der App konntest du dann je nach Pflanze schauen, wann sie wieder Wasser braucht. Also sowas haben wir dann selber gebaut, also wirklich einen Prototypen gebaut. Was so auch ein Hauptthema war, waren natürlich digitale Strategien. Wie schaffe ich es, mein Unternehmen, weil die Menschen, die da waren, haben ja alle in Unternehmen gearbeitet, wie schaffe ich es für die so eine digitale Roadmap zu entwickeln, dass die sich zu einem Unternehmen entwickeln, das Digitalisierung sozusagen auch lebt und was können die Unternehmen tun und wie kann ich die Organisation auch entwickeln?
Genau. Ja, du hast ja fairerweise vorher 35 Jahre Berufserfahrung schon mitgebracht. Was war denn für dich der vielleicht aus einer Führungsperspektive heraus überraschendste Lerninhalt, den du dazu gewinnen konntest?
Ich habe ja auch jahrelang bei der Allianz Produkte in den deutschen Markt eingeführt, also Markteinführungen gemacht, also Go-to-Market. Und das sind ja Projekte, die sehr, ich sage jetzt mal, das reines Wasserfallprojekt. Natürlich, manche Sachen laufen parallel, weil sonst schaffst du es ja nicht. Aber du hast natürlich eine Zeitabfolge. Was wir dort gemacht haben, war natürlich sehr viel auch Agilität gelernt. Zu sagen, okay, wenn das nicht geht, dann probieren wir es so. Und diese da offen zu denken, das fand ich, war schon nicht so ganz einfach. Auch dieses sich zu öffnen und zu sagen, okay, dann wenn das nicht geht, dann machen wir es anders, dann probieren wir es so. Oder wenn du lange Zeit eher in dieser linearen Welt bist und jetzt plötzlich merkst, nee, wir sind nicht mehr linear, wir sind in einer sehr VUCA-Welt unterwegs, die so ist und aber auch so, also sowohl als auch ist. Und du so eine Ambiguität hast, die auch manchmal schwer auszuhalten ist. Also das zu lernen, fand ich, war sehr, sehr bereichernd. Und das macht mir heute manches einfacher, weil ich sage, ja, ist so. Das ist so und es ist so. Es kann beides gleichzeitig sein.
Gab es irgendwie einen Moment, so einen ganz besonderen Aha-Moment, wo du irgendwie sozusagen einen Lerndurchbruch für dich selbst feiern konntest?
Ja, ich glaube, ich hatte viele Momente, wo ich gedacht habe, ach cool. Also wir haben halt auch ganz viel ausprobiert und zum Beispiel, also unser selbst sich selbst organisierendes Projekt war ja eine Veranstaltung, ein Festival sozusagen, wo wir verschiedene Speaker eingeladen hatten, wo es um Humanity ging, so hieß es, Humanity Festival, also sozusagen, es geht nicht, Digitalisierung ist nicht IT, sondern es geht um Kulturwandel. Jetzt wären wir wieder bei deinem Thema, also es geht um Kultur. Du musst erst die Kultur ändern, damit du digitalisieren kannst, sonst funktioniert es nicht. Und unsere große Aufgabe war, einen ganzen Tag so ein Festival zu organisieren, die Tickets zu verkaufen und also das war wirklich für viele ja schon eine große Herausforderung. Wir haben uns Speaker gesucht.
Das war jetzt nicht nur eine Übung, das hat auch stattgefunden, richtig?
Es hat stattgefunden, es hat in Nürnberg stattgefunden. Sehr cool. Aus allen Himmelsrichtungen hatten wir zwei Keynote-Speaker, einmal Magdalena Rogel, also eine nicht ganz Unbekannte, würde ich sagen, und Frank B. Sonder aus Berlin, der auch eine tolle Keynote gehalten hat. Also das waren schon so Aha-Momente, die mir gesagt haben, ja, man muss es einfach nur tun und ausprobieren. Es macht Spaß und man muss sich einfach nur trauen. Ja. Mein Lieblingsspruch, den ich mitgenommen habe von der Shift School ist, im Leben geht es immer um Mut und Aufbruch ins Unbekannte.
Sehr gut. Ja, das ist, wenn du jetzt für die alteingesessene größeren Corporations, also du hast jetzt ja für die Allianz gearbeitet, aber hast ja auch andere kennengelernt, Wenn die versuchen, Kulturwandel Richtung Digitalisierung oder auch mehr Frauen in die wichtigen Positionen zu bringen, diesen Kulturwandel, was wäre so dein Tipp, woran müsste man am ehesten etwas ändern?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was schon ein Thema ist, glaube ich, man muss erst mal gucken, wer sind denn die, die Interesse haben. Die sind dann zu Hause viel weiter, als sie in der Firma sind zum Beispiel. Und da kannst du ganz schnell rausfinden, wer sind denn die Vorreiter. Und wenn du versuchst, die zusammenzubringen und die dann in so eine Art kleines Lab zu bringen und zu sagen, jetzt lass uns doch mal ausprobieren. Was wollen wir denn ausprobieren? Und wenn man diese Leute sozusagen als Vorreiter mal losschickt mit einem gewissen zeitlichen Budget, das man ihnen zur Verfügung stellt, vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Geld, und dann dürfen die mal selber so ein Projekt machen und sagen, das bräuchten wir hier in der Firma. Und das, finde ich, löst dann schon was aus, weil die anderen dann auch sehen, oh, was machen die denn da? Und das andere ist natürlich, da bin ich auch ein großer Fan davon und da hat mich der Herr Malik sehr beeinflusst, sage ich mal hier. Der sagt ja, und das, glaube ich, ist auch wichtig für die Transformation, du musst alte Sachen rausstreichen. Der sagt ja, jedes Jahr was rausstreichen. Also es kommen ja vorne immer neue Sachen dazu.
Genau.
Und was kommt dabei raus? Also wir sehen es ja, jedes Jahr neue Gesetze und die alten werden nicht abgeschafft. Die laufen immer noch weiter und keiner weiß mehr, wo stehen wir überhaupt. Und das ist in Unternehmen aus meiner Sicht genauso. Es kommen immer neue Sachen dazu. Es wird hinten nichts mehr weggestrichen. Und man muss sich mal hinterfragen oder die Unternehmen müssen sich hinterfragen, was können wir denn weglassen? Weil die Welt ist so komplex geworden. Und wenn wir uns selber noch so viel Komplexität auferlegen, dann kriegen wir das nicht, dann kriegen wir das nicht gebacken. Dann, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, dann kann so ein innovativeres Team vielleicht mal zeigen, was sie da gemacht haben. Und dann so langsam auf den Weg. Und natürlich glaube ich schon auch wichtig ist, dass man sich vielleicht auch mal von außen Impulse holt, weil man ist ja als Unternehmen auch immer sehr in seinem eigenen Saft, sage ich mal, und drum ist ganz wichtig. Und was mein Tipp auch wäre, ist natürlich, dass ich dann einfach die Geschäftsführer eingepackt habe und habe die mal auf so eine Digitalisierungsmesse da mitgenommen und gesagt, da gehen wir jetzt mal hin, das schaut ihr euch jetzt mal an. Die wären da selber auch nicht hingegangen wahrscheinlich, aber einfach mal aus ihrer Welt raus, aus ihrem Tellerrand, über den Tellerrand und mal in eine ganz andere Welt. Und dann passiert da nämlich unheimlich viel.
Danke, vielen Dank für die Tipps. Das sind, glaube ich, sehr gute Tipps zum Thema Kulturwandel. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zum Thema Frauen und Frauen in die Aufsichtsräte vor allem gehen. Du hast ja, ich meine, als Frau warst du an vielen Stellen ja die einzige oder zumindest eine von wenigen. Da kommt es irgendwie relativ natürlich, dass du dich dann auch anschließend für sowas wie Frauen in die Aufsichtsräte engagierst. Wie ist das aber dazu gekommen?
Ja, ich bin auf viele aufmerksam geworden und da dachte ich mir, oh, weil ich habe das ja erlebt. Also ich meine, ich bin ja nicht nur Mitarbeiter der Allianz gewesen, sondern auch Aktionär und somit war ich auch immer auf Hauptversammlungen und habe dann immer die Zusammensetzung ich habe auch andere Aktien und ich finde das ein interessantes Thema als Unternehmens, ich sage jetzt mal Anteile an Unternehmen zu haben und zu gucken, wie die es machen und auch wie die wie der Aufsichtsrat zusammengesetzt ist, welche Themen die da bearbeiten und so weiter. Und da ist mir schon aufgefallen, dass da sehr, sehr wenige Frauen sind. Ja. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Hier werden sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen für die Zukunft. Und die Hälfte der Menschen in diesem Land sind Frauen. Und die sind dann gar nicht, sitzen nicht am Entscheidertisch. Also und das kam mir dann irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, das hat mich sehr gestört, weil ich glaube, dass Frauen ja auch gute Ideen haben. Und je diverser so ein Blick ist oder je unterschiedlicher, und da spreche ich jetzt nicht nur über Diversität von Männern und Frauen, sondern ich meine wirklich auch Altersdiversität, sicher auch Kultur, also jemand aus einem anderen Land oder auch, was ja auch immer ein Thema ist, du hast dann Menschen, die alle, ich sage jetzt mal, Abitur, BWL studiert oder Recht studiert und die haben ja alle auch einen gleichen Lebensweg. Bunter Lebenslauf kann manchmal oder hilft auch manchmal, andere Sichtweisen zu bekommen. Drum bin ich ein großer Fan eigentlich von FIDA. Ich bin zwar auch in vielen anderen Frauennetzwerken engagiert oder bin da Mitglied und versuche da auch zu fördern oder unterstützen. Aber FIDA ist eben ein Verein, der am System arbeitet. Und das finde ich persönlich sehr schön. Der ist im Grunde ein Lobbyverein, der versucht, in Berlin Einfluss zu nehmen, dass es eben Quoten gibt. Weil es nützt nichts, und das ist wirklich meine Meinung, es nützt nichts, die Frauen zu empowern und zu sagen, ja, und du machst jetzt diese und jene Entwicklung und du kannst dieses und jenes. Aber es nützt ja nichts, wenn die alle empowered sind, aber es gibt immer noch gläserne Decken und dann stoßen da nicht 10 dagegen, sondern halt 100. Und also eigentlich muss man erst die Decken wegmachen und dann kann man sagen, so, und jetzt können die richtigen Frauen, die das möchten, da hinkommen. Wir hatten ja auch die Diskussion zum Thema Leistung. Es geht ja darum, auch die Menschen dahin zu bringen, die vielleicht die beste Leistung da bringen. Und das kann natürlich auch förderlich sein, wenn ich sage, ich habe einen breiteren Pool, aus dem ich auswählen kann. Wenn ich jetzt nicht nur aus 50%, sondern vielleicht aus 100% auswählen kann.
Ja, jetzt ist ja genau das so ein bisschen der Punkt auch. Wir sind ein Stück weit mit der Frauenquote, ich halte sie auch für zwischendurch zumindest mal wichtig, dass wir diesen Pool einfach erstmal erweitern. Aber wir doktern so ein bisschen an den Symptomen rum. Ne? Die Frage wäre ja wirklich aus deiner Sicht, was müsste denn auf der Ursachenforschungsseite noch passieren und wo würdest du ansetzen, um die Ursachen tatsächlich zu beheben?
Ja, das ist auch eine gute Frage und auch, ich glaube, eine schwierige Frage. Also was schon ein Thema ist, was ich immer wieder erlebe oder was auch immer wieder in den Diskussionen aufkommt, ist natürlich das Thema Kinderbetreuung. Also wenn du heute Frauen hast, die natürlich sagen, ich möchte gerne einen qualifizierten Job und ich möchte gerne Karriere machen, aber ich möchte auch gerne Familie. Und dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das ist schon in unserem Land noch sehr schwierig, habe ich den Eindruck. Und es fehlen ganz viele Kita-Plätze und das bremst natürlich auch viele Frauen aus, weil auch da das Rollenverständnis immer noch so ist, dass dann ja meistens die Frauen zu Hause bleiben. Und wenn
auch an dem Thema, Rollenverständnis müssen wir dann hier arbeiten, ne?
Genau, wenn dieses Thema, wir teilen also diese Arbeit vielleicht gerechter auf, dass sowohl Männer auch die Chance haben, mal mit ihrem Nachwuchs sich zu beschäftigen und auch die Kinder besser kennenlernen. Nicht so wie es früher war, dass die dann irgendwann gemerkt haben, sie hatten mal Kinder, aber haben gar nicht viel mitgekriegt. Das ist ja auch sehr schade, weil da geht einem ja auch viel verloren. Als Mann, finde ich.
Ja, genau. Und das Spannende ist ja schon, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, von Eltern zu sprechen, sondern eher von Müttern und Vätern. Also wir machen schon allein diese Geschlechtertrennung im Kopf mit. Und ich hatte neulich mit einer Schwedin gesprochen und die hat sich dagegen total gewehrt. Die sagt, nee, es geht nicht darum, dass der Vater zu Hause bleibt, sondern es geht darum, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Und die Eltern sind beide gleichberechtigt und die sollen sich auch gleichberechtigt darüber Gedanken machen dürfen, wer möchte denn jetzt mehr zu Hause bleiben. Oder eben nicht. Oder wie organisieren wir es in Summe? Und das ist, glaube ich, etwas in dem Moment, wo wir beim Kinderkriegen noch sofort an Mutter und Vater, und die Mutter ist ja eigentlich auch die zu Hause bleiben sollte, denken, sind wir noch nicht da. Das wäre für mich auch eine Ursache. Siehst du das auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Und ein Kulturwandel, der in unseren Köpfen stattfinden müsste, das ich weiß jetzt nicht, wie man das schafft, dass man so eine Kultur auch verändert, aber vielleicht, ich meine, man versucht ja auch, dass man den Wert von Familie, dass man sagt, es sind ja für beide, ist ja ein hoher, nimmt ja einen hohen Stellenwert ein in unserer Gesellschaft und ist ja auch wichtig. Familie und Kinder sind ja die Zukunft eines Landes. Das ist ja außer Frage. Da muss ich jetzt zum Beispiel an eine ganz pragmatische Lösung denken damals, als ich dann da angefangen habe bei der Allianz und meine Chefin, das war damals eine Frau, die wusste, dass ich zwei Kinder hatte. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich sage jetzt mal, unterm Jahr mehr arbeite und in den Ferien frei habe. Und wenn irgendwas Wichtiges ist, dass ich dann reinkomme. Und wir haben das irgendwie hingekriegt.
Hat geklappt,
und ich muss sagen, also es ist, und was ich sagen will, also es ist immer eine Frage des Wollens.
Du bist ja jetzt auch mit ganz vielen Startups unterwegs. Und berätst die, ist das anders bei der, ich sag mal, der jüngeren Generation, Generation Y und Z, die jetzt die Startups gründen?
Die Frage kann ich jetzt pauschal gar nicht beantworten. Also ich habe jetzt auch mit Startup-Gründern zu tun, die sind jetzt nicht Y oder Z, sondern die sind durchaus älter. Also
okay.
Es gibt auch Startup-Gründungen.
Oder sind Gründer vielleicht ein bisschen flexibler an der Stelle?
Ja gut, was ich höre oder mitkriege, ist natürlich schon, dass für Frauen es dann auch manchmal ein Thema ist, dass sie sagen, ja, wie kriege ich das geregelt mit Kind und mit meinem Startup und so weiter. Aber wo andere dann wieder sagen, nee, eigentlich ist das optimal, ich kann es mir einteilen. Also ich ganz am Anfang, als meine Kinder klein waren und wir zusammen die Firma hatten, ja, ich konnte mir auch einteilen, wann ich arbeite. Wenn ich mit den Kindern am Nachmittag auf den Spielplatz gehen wollte, dann habe ich das gemacht. Und habe halt am Abend wieder gearbeitet. Also das erfordert natürlich auch eine Flexibilität. Und wenn man sich seine Arbeitszeit flexibler einteilen kann.
Das war immer so eine lustige Diskussion. Jeder Chef, den du gefragt hast, der sagt, natürlich geht es nur um die Ergebnisse. Aber trotzdem hat er geguckt, wenn du mal 5 Minuten vor ihm aus dem Büro gegangen bist, ne?
Ja, also diese Anwesenheitskultur, das finde ich auch schwierig. Da sind wir auch wieder beim Thema Kultur und beim Thema Vertrauen. Mhm. Also es hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich meinem Mitarbeiter? Vertraue ich auf das, was er macht? Und wie wertschätze ich ihn? Also das sind zum Beispiel so Werte, die finde ich extrem wichtig und die waren mir auch immer sehr wichtig im Kontext mit Führung. Also ich habe ja vorhin erzählt von einem Herrn, der wenig Wertschätzung für seine Leute hatte. Und ich finde, gerade im Thema Kontext mit Führung ist Wertschätzung und Respekt auch ein sehr hoher Wert. Und mit solchen Werten, glaube ich, schafft man auch einen gewissen Kulturwandel. Weil wenn ich jemanden habe, der jetzt vielleicht nicht zu den Höchstleistern gehört, also das ist ja oft so, man hat ja im Projekt dann unterschiedliche Menschen, die einen sind, ich sage jetzt mal, die sind viel schneller und die machen mehr und andere machen vielleicht ein bisschen weniger. Aber der, der vielleicht ein bisschen weniger macht, macht jetzt was, was die anderen nicht machen wollen, weil das irgendwie vielleicht ein bisschen langweiliger ist. Und die Frage ist ja, was ist denn wertvoller? Welche Arbeit ist wertvoller? Oder wer ist jetzt der Bessere in Anführungsstrichen? Kann man so nicht beurteilen, sondern ich würde sagen, jeder ist gleich wichtig, egal welchen Teil er in diesem Projekt oder in so einem Konstrukt wie Firma beiträgt. Jeder, wie er es nach seinem, ich sage jetzt mal, nach seiner Leistungsfähigkeit tut. Und wenn man so Menschen auch Vertrauen entgegenbringt, finde ich, wachsen die über sich hinaus. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch in Bezug auf Kulturwandel.
Vielen Dank für deine Erkenntnisse aus deiner sehr, sehr langen Berufslaufbahn und deinen vielen Erfahrungen. Dafür vielen Dank. Und jetzt kommt auch schon langsam die Schlussmusik rein, geschlichen. Und erinnert uns daran, dass wir langsam zu Ende kommen müssen. Ich hätte noch mal eine Frage aus diesem Podcast heraus. Welches war für dich der bewegendste Moment?
Oh, das ist ja, was war der bewegendste Moment? Kann ich das jetzt gar nicht beantworten, aber ich fand den ganzen Podcast sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich könnte jetzt noch, glaube ich, noch eine Stunde weiter erzählen. Also ich finde das Format auch sehr schön, also da mal reinzublicken und mal so Fragen zu beantworten, auch wenn man jetzt gerade über eine längere, in verschiedene Erfahrungen reinblicken kann und die dann in so eine Gesamtschau zusammenbündelt, finde ich sehr spannend, dann zu sagen, im Rückblick, das war ja auch das, was du mal ein paar Mal gefragt hattest. Und das, glaube ich, würde ich jetzt so als schönsten Moment betiteln, okay. Diesen Rückblick.
Diese Reflexion auch mal machen kann,
ja, ne, gemeinsam. Genau, die Reflexion. Aber, und das ist mir auch wichtig, nach vorne gerichtet. Also ich will jetzt nicht sagen, das war alles besser, sondern ich will eigentlich sagen, wie kann man es jetzt in der Situation, wie man ist, mit der Erfahrung, die man hat, in die Zukunft richten. Also das, darum finde ich Startups auch so spannend, dass die ihren Fokus in der Zukunft haben und nicht so wie manche Unternehmen dann sagen, ja, früher war alles besser. Also das gefällt mir nicht
so. Ja, erstmal auch, genau, vielen, vielen Dank für deine Reflexion. Ich glaube, das kann nicht nur Startups, sondern auch Managern und Managerinnen in normalen Unternehmen helfen. Ja, bei der Ursachenforschung mit den Frauen in Führungspositionen, da müssen wir, glaube ich, nochmal reingehen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, an dem sich einige abarbeiten. Und lass uns da einfach gemeinsam mal weitermachen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, liebe Monika. Und auch vielen, vielen Dank für alle, die jetzt zugehört haben und uns die Treue gehalten haben. Und kommentiert bitte und teilt das Ganze. Und ihr könnt natürlich auf LinkedIn das Ganze sehen, bei Spotify, Google, Apple, bei kulturwandel.de gibt es das überall. Und überall gibt es ganz tolle Kommentierungsfunktionen. Wir werden ganz sicher auch wieder was von FIDA demnächst hören. Auch darauf mal achten und einfach mal, vielleicht dieser Appell geht jetzt auch mal an die Männer, einfach mal zuhören, was wir da zu sagen haben, weil es ist durchaus auch ein männliches Thema. Frauen in die Aufsichtsräte heißt eben auch, bessere Firmen bauen. Und ich glaube, das sollte uns Männer genauso interessieren wie die Frauen. So, ich sag mal vielen Dank nochmal an dich und für alle anderen schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, lieber Markus.
Sehr, sehr gerne.